Das Antenne Bayern Sonntagsfrühstück. Der Podcast. Euer Promi-Talk mit Katrin Müller-Hohenstein.
Guten Morgen. Ich hoffe, ihr habt alle einen schönen Sonntag. Wir frühstücken jetzt auf Antenne Bayern mit Karl Theodor zu Guttenberg. Guten Morgen.
Guten Morgen, Frau Müller-Hohenstein.
Früher mal Bundesverteidigungsminister. Heute machen Sie ganz andere Sachen. Darüber sprechen wir natürlich auch. Aber zunächst mal die wichtige Frage. Wie geht's Ihnen?
Besser denn je.
Better than ever.
Better than ever. Es geht mir tatsächlich großartig und ich bin in der wunderbaren Lage, ein Leben führen zu dürfen, das meine Neugierde befriedigt und wo ich morgens aufwache und mich einfach freue.
Sie sind mit dem Fahrrad gekommen.
Ich bin mit dem Radl gekommen, weil es macht mir wirklich Spaß. Und in München kommt man sowieso nur mit dem Fahrrad vorwärts. Alles andere ist ja zum Verzweifeln.
Das stimmt. Schön, dass Sie hier sind.
Sehr, sehr gerne.
Sie haben 10 Vornamen. Bekommen Sie die alle in der richtigen Reihenfolge hin?
Ja, mittlerweile ja, weil ich sie immer wieder aufsagen muss, wenn ich in irgendwelchen Ländern einreise und ich dann auf hysterisches Lachen der Grenzbeamten stoße.
Tatsächlich?
Ja. Und mich dann immer fragen, wie man das denn eigentlich ausspricht. Manchmal werde ich für einen Inder gehalten, weil die so lange Namen haben. Dann gucken sie mich an und stellen fest, dass ich eigentlich kein Inder bin.
Na, jetzt wollen wir mal hören.
Karl Theodor Maria Nikolaus Johann Jakob Philipp Franz Josef Silvester. Das war schnell, nicht?
Wie viele Onkel und Urgroßväter sind dabei?
Da sind ein paar verarbeitet worden. Ich könnte heute meine Eltern noch zur Adoption freigeben für diese wunderbare Namensgebung.
Ein Adeliger von Geburt. Würden Sie sagen, Sie führen ein privilegiertes Leben?
Ich hatte Glück im Leben und ich bin natürlich mit gewissen Privilegien aufgewachsen, aber auch mit Härten, die damit verbunden sind. Und ich hatte einen Vater, der einen immer wieder darauf hingewiesen hat, dass diese Privilegien welche sind, die dann auch verpflichten. Und da entstand auch ein entsprechender Leistungsdruck draus.
Was war das größte Privileg?
Das größte Privileg war ein vollkommen unverdientes, sich in seiner Kindheit und Jugend keine Gedanken machen zu müssen, ob man finanziell ausgestattet ist für die unmittelbare nächste Zukunft. Und dafür muss man aber dann auch eine Sensibilität entwickeln und sich trotzdem bewusst sein, dass das alles andere als natürlich ist.
Sie sind ein Bayer und ich finde, das hört man überhaupt nicht.
Also wir müssen schon differenzieren, liebe Frau Müller-Hohenstein. Ich bin eigentlich ein Franke und zwar auch noch
ein
Oberfranke.
Ja, ich bin eine Mittelfränkin.
Und freiliche Oberfranke, wenn es sagen muss, geht schon. Und dann bin ich aber in Oberbayern auf die Schule gegangen. Und in Rosenheim und habe letztlich das Altbayerische und das Fränkische mitbekommen und fühle mich in dem Sinne wirklich als Bayer im breitesten Sinne.
Was ist denn der schönste bayerische Satz oder der fränkische Satz, der schönste?
Haldei Goschen auf Fränkisch passt immer. Und im Oberbayerischen, da gibt es so wahnsinnig viel. Insbesondere gibt es die wunderbarsten Schimpfworte. Und also das ist immer so stimmungs- und launenabhängig. Aber ich finde, allein schon eine oberbayerische Begrüßung hat einen über alle Kulturkreise hinausreichenden Wert.
Servus.
Servus oder Grüßte und so weiter.
Sie waren einst Bundeswirtschaftsminister, Sie waren Bundesverteidigungsminister. Was sind Sie denn heute?
Heute bin ich wieder das, was ich vor meiner politischen Karriere war, oder Karriere ist vielleicht das falsche Wort, aber vor meinem politischen Leben war, nämlich zum einen Unternehmer, zum zweiten aber in das Feld gewechselt, in dem Sie schon ganz lange herumturnen, nämlich ich versuche Medienangebote zu machen. Und zum einen machen wir Filme. Ich habe viel Freude an Dokumentarfilmen. Zum zweiten bin ich unterwegs mit dem ein oder anderen Podcast. Und drittens schreibe ich sehr gerne und in dem Sinne vielleicht auch als Autor. Also es ist ein bunter Mix. An der einen oder anderen Stelle sitze ich noch in einem Unternehmen, in irgendeinem Aufsichtsrat oder Board. Es wird mir nicht langweilig, aber das Kreative und Schöpferische macht mir wahrscheinlich am meisten Spaß.
Das Ende Ihrer politischen Karriere ist ja bekannt. Es gab eine Plagiatsaffäre um Ihre Dissertation und am Ende haben Sie alle politischen Ämter niedergelegt. Das ist jetzt 13 Jahre her. Das ist doch verrückt.
Wieso ist das verrückt? Das war halt damals.
Ja, aber das ist schon, ich hätte nie gedacht, dass das schon so lange her ist. Mit welchen Gefühlen denken Sie heute an diese Zeit?
Sie werden lachen dankbar, weil ich die Härten erfahren habe, die ich zum Teil verdient hatte. Zum Zweiten, die man wahrscheinlich im Leben auch mal braucht und die mir einen kompletten Neuanfang ermöglicht haben und mir die Freiheit zurückgegeben, die einem das politische Geschäft in voller Härte und Wucht raubt. Und gleichzeitig die Möglichkeit gegeben hat, meine Kinder nochmal anständig aufwachsen zu sehen. Und mir natürlich die Möglichkeit gegeben hat, über mich selbst, meine Fehler, aber auch mein Leben nachzudenken und einen Neustart zu machen, der vollkommen selbstbestimmt war. Und deswegen dankbar.
Und wenn Sie rückblickend sagen, diesen ganzen Politikbetrieb, den hätte ich so gar nicht gebraucht. Was ist denn das ganz konkret, was Ihnen heute überhaupt nicht mehr fehlt?
Die Tonalität des Geschäfts, die Umgangsformen, manchmal natürlich auch die Verlogenheit, was man, glaube ich, am politischen Geschäft auch nicht zwingend braucht, ist die teilweise atemberaubend verschwendete Zeit. Es ist nicht so, dass dort irgendjemand faul ist, aber man war immer wieder erstaunt, wie viel Zeit für absoluten Unsinn drauf geht. Und wie wenig Zeit man letztlich hat, um sich mit den Dingen zu befassen, für die man eigentlich gewählt wurde, um in die Tiefe zu gehen, in die Substanz zu gehen. Am Ende schöpft man oben den Rahmen ab und muss sich auf Zuarbeiten verlassen und danach wieder die Möglichkeit zu haben, in die Themen auch mal tief einzusteigen, wo man eigentlich nur vorgibt, Ahnung zu haben, ist ein Geschenk.
Sie haben mal gesagt, ich war den Anforderungen des politischen Geschäfts nicht gewachsen.
Das stimmt.
Was haben Sie damit konkret gemeint?
Physisch zum einen, es ist ein brutales Geschäft für den Körper. Das heißt jetzt nicht, dass wir jetzt da sportlich unterwegs wären. Im Gegenteil, man ist eben extrem unsportlich unterwegs. Aber ich hatte einen Schlafschnitt von vielleicht 4 bis 5 Stunden maximal und zwar über Jahre hinweg. Zum Zweiten muss man sich, ich benutze das Wort nochmal, den Härten des Geschäftes auch gewachsen fühlen. Und da muss ich sagen, das macht dann irgendwann auch etwas mit einem im Geiste und im Kopf. Und zuletzt glaube ich, dass ich, was die Erwartungshaltung anbelangt, die viele hatten, einfach auch gnadenlos überschätzt wurde.
Können Sie ausschließen, dass Sie nochmal in ein politisches Amt zurückkehren?
Jetzt hätte ich von Ihnen wirklich eine findigere Frage erwartet als die klassische Ausschlussfrage. Ich habe es mehrfach ausgeschlossen und ich bin wirklich jemand, der die Freiheiten dessen, was ich jetzt heute tue, genieße. Das heißt nicht, dass man damit ein unpolitischer Bürger dieses Landes wird und das heißt auch nicht, dass man sich immer mal wieder auch zu den Dingen äußert, die sich bei uns ergeben und stattfinden, aber ich habe heute das Gefühl, dass ich mit den Dingen, die ich mache, wirkkräftiger bin, als ich sie in der Politik war.
Dann frage ich andersrum, welches politische Amt wird Sie denn noch reizen?
Keines, das des Beobachters.
Sie hatten nach dem Ausscheiden aus der Politik eine wirklich schwere Zeit. Sie sprechen ja auch ganz offen darüber. Sie sind an Depressionen erkrankt. War das eine unmittelbare Folge dieses Politbetriebs oder lag das immer schon in Ihnen irgendwie?
Ich hatte zunächst geglaubt, dass die Politik der Auslöser gewesen wäre. Das war ein Trugschluss. Es hat es nochmal verstärkt, aber ich habe mich ja dann auch behandeln lassen und dort wurde mir relativ deutlich gemacht, dass das bei mir schon sehr viel länger veranlagt war. Hat bei mir auch manche Stimmungslage erklärt, die ich während der politischen Zeit hatte, in der ich ja auch schon immer sehr, sehr aktiv ans Aufhören gedacht hatte, mit der Familie das auch besprochen hatte, weil die Belastungen mich mitgenommen haben. Und ich habe dann beschlossen, irgendwann darüber offen zu sprechen, weil ich mich besorgt, wie verhuscht und verdruckst weiterhin in unserem Land damit umgegangen wird und wie wenig Menschen sich trauen, tatsächlich sich Hilfe zu suchen. Und am Ende ist es eine Erkrankung. Es ist eine Erkrankung wie so viele andere, die man heute behandeln kann. Und ich habe sie behandeln lassen und darf mich als geheilt bezeichnen. Und das ist das Wunderbarste, was einem geschehen kann.
Man muss aber ja sagen, man ist damals auch überhaupt nicht zimperlich mit Ihnen umgegangen, gerade am Ende Ihrer politischen Karriere. Wie viel kann ein Mensch wegstecken?
Sie sehen, ich sitze ja noch hier und bin noch in der Lage, auch fröhlich zu lachen. Aber es war nicht einfach. Und es ist insbesondere nicht einfach, wenn man merkt, was die Familie mit erleiden muss. Selber muss man vieles aushalten, wenn man sich ins politische Geschäft begibt. Da braucht man kein Mitleid haben. Vielleicht war das ein oder andere überzogen, das mag sein, aber sich jetzt rückblickend darüber zu beschweren, ist vollkommen unsinnig. Aber es war schon sicher, es war belastend und mich hat am meisten belastet, wie wenn Kinder in sowas mit hineingezogen werden, wenn auch ihre damaligen Kollegen, nicht alle, aber einige einfach vor gar nichts Halt machen, wenn die im Garten sitzen und wenn sie die Kinder in der Kirche abfotografieren und solche Dinge, dann sind Grenzen erreicht, die dürfen nicht überschritten werden und beziehungsweise sind dann schon überschritten. Und das war auch einer der Gründe, warum wir gesagt haben, wir brauchen ein Leben, das wieder ruhiger stattfindet. Und das war auch einer der Gründe, weshalb wir das Land verlassen haben.
Also ich muss sagen, ich beobachte generell schon irgendwie auch eine Lust am Scheitern des anderen. Manche sind erst zufrieden, wenn der andere am Boden liegt. Woran liegt denn das?
Ich habe mich rückblickend ein wenig mit der Mentalität unseres Landes beschäftigt, nachdem ich die amerikanische kennenlernen durfte, noch etwas intensiver. Ich kannte sie ein bisschen davor. Und wenn man in ein Land kommt, das seine sehr eigenen Schwächen hat, aber wo mit Scheitern immer schon im gleichen Moment auch der Gedanke des Wiederaufstehens verbunden ist und damit auch das Helfen beim Wiederaufstehen und sich daran freuen, wenn jemand eine zweite Chance wahrnimmt, sie ihm aber auch gerne gibt. Und diese Herangehensweise ist bei uns, würde ich jetzt mal sagen, nicht inflationär veranlagt oder gegeben. Und da können wir schon auch als Gesellschaft daran arbeiten. Das sage ich jetzt nicht bezogen auf mich. Also das, ich hab nicht über das zu klagen, was mir widerfahren ist. Aber ich sehe sehr, sehr oft, dass Menschen gar nicht mehr ins Risiko gehen, weil sie Angst haben, auf die Schnauze zu fliegen und danach keinen Kredit mehr zu bekommen, noch die Häme ihrer Nachbarn zu erfahren und dass im Zweifel sogar noch nachgetreten wird. Und dann wundern wir uns, dass viele, das sage ich jetzt mal, am Morgen ihren Arsch nicht mehr hochbekommen, obwohl sie eigentlich Talente haben, obwohl sie unserem Land gut tun würden. Und das ist bitter. Und deswegen, glaube ich, können wir da schon was tun. Wahrscheinlich ist es tief in Teilen unserer Mentalität veranlagt. Es ist ja kein Wunder, dass das Wort Schadenfreude keine englische Entsprechung hat. Die Amerikaner und die Engländer nutzen Schadenfreude als Wort. Also das ist wirklich ein Teil unserer Identität. Und nicht bei allen, um Himmels Willen, aber man sollte sich darüber schon mal Gedanken machen.
Sie haben in den letzten Jahren Ihr Leben ordentlich aufgeräumt. Und Sie haben gerade auch schon gesagt, Sie waren lange in den USA. Aber man nimmt sich ja selber immer mit, egal wo man hingeht. Was hat Ihnen in der Zeit dort am meisten geholfen?
Ich durfte feststellen, was es bedeutet, ohne jetzt wie esoterischer Hokuspokus zu klingen, aber was es bedeutet, bei sich und in der Gegenwart anzukommen und sich nicht mehr zu viel mit einer Vergangenheit zu beschäftigen, die sie ja sowieso gar nicht mehr ändern können. Es ist ja dieser Wahn, sich immer wieder treiben zu lassen von Dingen, die bereits passiert sind, ist etwas, das kann ein Leben übermäßig belasten oder man kann irgendwann auch mal einen Haken dahinter machen. Natürlich gibt es immer viele, die eine Lust daran empfinden, einen darauf hinzuweisen, aber das muss einen ja nicht bekümmern. Und das Zweite ist natürlich, ob man sich jetzt von Zukunftssorgen treiben lässt, ja oder nein, oder auch da irgendwann die Gewissheit erlangt, im Zweifel ist alles, über was man gerade noch nachdenkt, Illusion. Sondern man hat die Kraft, in den Dingen zu finden, die man im Augenblick macht. Natürlich muss man planen und all das. Aber das hat mir sehr geholfen. Da haben mir Freunde geholfen, da haben mir Menschen, die mich inspiriert haben, geholfen. Und die Neugierde, Neues kennenlernen zu dürfen.
Da waren Sie viele Jahre, jetzt sind Sie wieder in Deutschland. Mhm. Was machen Sie denn heute für Ihre mentale Gesundheit? Also Fahrradfahren zum Beispiel, ist das sowas? Sie sind gerade mit dem Fahrrad hergekommen,
eine Stunde, großartig. Eine Stunde Sport am Tag, das tut mir gut. Und nicht so, dass ich mich jetzt völlig verausgabe und so hechelnd ankomme, wie gerade bei Ihnen mit dem Fahrrad.
Er hat ein Elektrobike.
Ja, das gebe ich auch unumwunden zu. Allerdings versuche ich dann immer so ein bisschen gerade das Stück über der Hilfe zu fahren. Funktioniert natürlich auch nicht immer, aber das... Tatsächlich meditiere ich manchmal auch oder relativ regelmäßig und dann finde ich wirklich Freude an den kleinen Dingen und das ist etwas, was sich auch in meiner Arbeit heute niederschlägt, bei den Dingen, die ich schreibe, über die ich spreche. Wir unterschätzen so die Schönheit und die Faszination dessen, was am Wegesrand liegt und des sogenannten Alltags. Wir übersehen es nur die ganze Zeit. Wir laufen vorbei, weil wir das Außergewöhnliche suchen. Und dabei ergibt sich in jedem Augenblick, selbst wenn ich bei Ihnen hier jetzt stehe und mit einem Augenwinkel ins andere Studio rüberschaue, gibt sich irgendetwas, worüber man reflektieren kann, worüber man nachdenken kann, worüber man ein Stück schreiben kann. Und damit ist ein Tag nie langweilig, bedrückend, sondern in Übermaß ein Geschenk. Und das ist nicht etwas, was man lernen muss, aber man kann es trainieren.
Ihr Bruder ist Förster.
Nein, er ist...
Aber es steht überall, dass er Förster ist.
Ja, der Punkt ist immer
was
der...
Was ist er denn?
Man glaube nie Wikipedia. Er ist tatsächlich... er hat Forstwirtschaft studiert, ist aber damit nicht Förster. Und er hat Ökologie studiert. Und ihn als Förster zu bezeichnen, da würde er sich, glaube ich, wehren.
Das ist doch was Tolles.
Es ist was Großartiges, aber er würde sagen, es wäre auch nicht richtig, weil er sozusagen nicht den deutschen Förster weggegangen ist, sondern Forestry und Ökologie und diese Dinge in Schottland damals studiert hatte.
Okay, können wir uns darauf einigen, Ihr Bruder ist viel im Wald?
Mein Bruder ist viel im Wald.
Sind Sie mal mitgegangen?
Ja.
Das ist doch so ein Moment, oder?
Ja, aber dann freue ich mich an meinem Bruder und dem Wald. Aber der Wald kann ja auch ein Teil des englischen Gartens sein. Der Wald können zwei Bäume sein vor einem unfassbar scheußlichen Hotel in der Stadt. Viele achten auf das unfassbar scheußliche Hotel oder ärgern sich darüber, dass ein Wagen in zweiter Reihe steht. Da stehen zwei schöne Bäume. An denen kann man sich in dem Moment vielleicht auch mal freuen.
Ja, Ja, aber so richtig schöne Pilze zum Beispiel, das haben wir ja gerade die Zeit. Ich war neulich Pilze sammeln mit meinen Eltern.
Echt? Und kennen Sie ein paar mehr als nur die Eierschwammerl und
Entschuldigung, Sturbrüzel, oder? Moment mal. Mein Vater ist Biogeograf.
Oh.
Er kennt jeden Pilz. Mhm. Vor allem die Steinpilze. Wir haben ganz viele Steinpilze.
Ihr Vater gefunden. Kennt die Pilze. Und Sie?
Ja, ich bin ja immer mitgelaufen.
Ja, da bin ich aber beeindruckt.
Ja, ich kenne die mittlerweile auch. Wir haben super Steinpilze gefunden. Also müssen wir, also das Wetter gerade. Sie müssen in die Pilze.
Ich genieße Pilze, aber ich bin leider komplett ahnungslos. Ich kann vielleicht drei auseinanderhalten, ohne mich sofort in die vorauseilende Vergiftung zu begeben.
Die roten mit den weißen Punkten drauf, die lassen Sie mal schön stehen.
Ja, das ist sogar meinem Intellekt angemessen. Mhm.
Sie haben seit über einem Jahr einen Podcast gemeinsam mit Gregor Gysi. Mit dem sind Sie auch befreundet, würden Sie das sagen?
Ja, das würde ich jetzt mittlerweile schon sagen. Da hat sich über das Jahr eine Freundschaft entwickelt, die natürlich erstmal ein Grundvertrauen voraussetzt und eine Faszination am jeweils anderen Charakter. Und wir sind zwar weiterhin manchmal noch diametral anderer Ansicht, das schließt aber nicht aus, dass man sich sehr mögen kann.
Ja, der Mann von der Linken mit dem Mann von der CSU, das ist politisch so weit auseinander, wie es nur geht, oder? Eigentlich.
Ja, es sind zwei Planeten, ja. Aber zwei, die Freude am Diskurs haben.
Was schätzen Sie an Gregor Gysi?
Seinen Humor, seine Schlagfertigkeit, seinen Intellekt, seine Selbstironie, was in dem politischen Zirkus außerordentlich selten vorkommt. Selbstironie wird gerne kokett vorgebracht, aber selten gelebt. Und seine Offenheit gegenüber auch der anderen Meinung.
In wie vielen politischen Fragen stimmen Sie denn auch inhaltlich überein?
In mehr als man glaubt und insbesondere in vielen, und das ist ja noch viel bedeutsamer, nicht nur politischen, sondern gesellschaftlichen Fragen. Oftmals verkürzt man eine Debatte heute auf die politische Frage, ohne sich davor über die gesellschaftliche Gedanken gemacht zu haben. Und selbst wenn wir in einer politischen Konsequenz auseinanderliegen, reden wir dann oft über gesellschaftliche Grundlagen dieser Fragestellung und kommen zu dem Schluss, so weit sind wir eigentlich gar nicht auseinander. Und uns geht es aber gar nicht darum, zu streiten oder in aller Härte zu streiten, sondern der Ansatz war der, wir wollten etwas provozieren. Wir haben gesagt, Gysi gegen Gutenberg heißt dieser Podcast.
Eben, warum denn gegen? Mit wäre doch viel schöner.
Es wäre sehr viel schöner und wir stellen fest, das Gegen ist als Provokation gesetzt und wir haben uns gesagt, es muss etwas geben in einer Gesellschaft, die heute eine so vergiftete Tonalität hat, wo es nur noch darum geht, den politisch anders Denkenden gegen die Wand zu drücken oder möglichst zu vernichten. Dass man eine Umgangsform findet, die respektvoll, humorvoll ist, die den anderen ausreden lässt und wo man sich genug geistige Spannkraft erlaubt, um am Ende auch mal zu sagen, da hat mich auch mal was überzeugt. Und das ist das Angebot, was wir machen. Und gleichzeitig haben wir einfach sehr viel Spaß aneinander und nehmen uns auch gerne hoch.
Gespräche über die Zeit, in der wir leben, lautet der Untertitel eines Buches, was jetzt auch zu diesem Podcast erschienen ist. Was ist denn das für eine Zeit?
Es ist eine Zeit, die viele Menschen extrem belastet und in mancherlei Hinsicht überfordert. Es ist eine Zeit, wo Einschläge in das persönliche Leben, in das Geschäftsleben kommen, die manchmal an Orten dieser Welt ihren Ursprung haben, die kaum mehr einer nachvollziehen kann. Es ist eine Zeit, wo politische Hütchenspieler Saft aus dieser Unsicherheit, aus der Verängstigung ziehen und diese Ängste nochmal in Echokammern verstärken. Und es ist eine Zeit, wo wir plötzlich wieder Extreme haben, die auch diese Extreme formulieren und wie die Rattenfänger in unserem Land unterwegs sind. Und da geht es uns eben darum zu sagen, es geht auch anders. Und dafür braucht man kein politisches Amt. Dafür braucht man im Grunde nur eine gewisse Offenheit. Und wir haben am Anfang nicht gewusst, ob das fliegt. Das haben auch uns einige gesagt, da gibt es kein Interesse. Die wollen, dass ihr euch zerfleischt. Das ist das Einzige, was eigentlich gewollt ist. Und dann war der Zuspruch enorm. Und das hat uns einfach auch das Gefühl gegeben, um Himmels Willen geben wir dieses Land und die Menschen in diesem Land nicht auf, weil es ist irgendwie doch eine gewisse Sehnsucht auch mal nach Versöhnlichkeit da. Und darum geht's mir. Und jetzt haben wir beide im Leben ein bisschen was erlebt, sind beide nicht immer nur nett behandelt worden, haben auch beide immer wieder ausgeteilt, aber bringen damit natürlich auch ein bisschen Lebenserfahrung mit der man in so einem Format dann auch arbeiten kann. Und darum geht's uns.
Sie haben gerade eben schon gesagt, es ist vor allem die Zeit, in dem sich politische Gegner die Köpfe einschlagen, aber nicht nur die, also es sind ja irgendwie alle. Warum hat man denn aktuell das Gefühl, dass alles eskaliert?
Das Problem ist, dass man gleichzeitig natürlich noch Brandbeschleuniger hat, insbesondere in Form der sozialen Medien, dass Menschen...
Sie sind da auch, ne?
Ja, aber ich bin dort in einem Format, wo man sich nicht hinter seiner eigenen Anonymität verstecken kann, sondern wo man mit Klarnamen auftritt. Das ist bei LinkedIn und wo der Umgang auch etwas gesitteter ist. Mhm. Und da habe ich auch bewusst da eine Herangehensweise, ein Format gewählt, wo auch jeder gesagt hat, das funktioniert nicht, weil ich diese Alltagsbeobachtungen dort einmal in der Woche niederschreibe und da auch versuche, eine Tonalität hineinzubringen, die jetzt nicht immer nur das Beste oder Grauslichste im Leben hervorkehrt, sondern das Ganze mal wieder auf ein Normalmaß herunterstutzt. Was ist das? Warum ist es so, dass wir uns alle so unversöhnlich und so gnadenlos auf eine Weise begegnen? Wahrscheinlich bei vielen das Gefühl, abgehängt zu werden, nicht mehr verstanden zu werden, aus dem Unverständnis heraus dann mit Härte reagieren oder mit bitterer Empörung. Und viele dieser Menschen werden in ihrer Empörung heute allerdings auch selbst nicht mehr ernst genommen bei denen, die eigentlich daran arbeiten könnten. Und daraus entsteht dann ein Teufelskreis.
Mhm. Trotzdem ist es ja so, man hat das Gefühl, es wird nur der gehört, der am lautesten schreit. Was kann man denn dagegen tun?
Das, was wir versuchen. Ich glaube, wir schreien nicht, wir reden. Wir versuchen, uns Humor zu erlauben. Wir versuchen, uns immer mal wieder auch einzugestehen, falsch zu liegen. Wir versuchen, tatsächlich das in den Vordergrund zu heben, was nicht die Kunstfigur, eine Marke oder irgendetwas ist, sondern der Mensch. Und nochmal, ich meine, dass danach eine Sehnsucht herrscht. Das Zweite ist, in einer Welt, in der so viele Eindrücke auf einen einprasseln, im Englischen gibt es den Begriff der Guidance. Die Menschen suchen nach irgendeiner Erklärung und einem Halt. Das ist ein bisschen mehr als Erklärung und Halt, Guidance. Und jetzt maßen wir beide oder ich mir nicht an, das geben zu können. Aber mit ein bisschen Lebenserfahrung mal Eindrücke zu erklären und so runterzubrechen, dass die Menschen verstehen, man setzt sich damit auseinander, lässt aber auch mal etwas einfach so stehen, ohne sofort eine politische Agenda dabei zu haben, ist in meinen Augen besser als dieses aus der Hüfte geschossene, diese Klugscheißerei, die wir uns immer leisten und sofort alles zu wissen, sofort immer auf alles eine Antwort zu haben, aber nicht mehr in der Lebenswirklichkeit der Menschen anzukommen. Es ist möglich. Und ich glaube, man muss sich nicht zwingen, dieser Kaskade an Härte und an Unerbittlichkeit ergeben. Und ein bisschen gibt uns das Feedback, was wir jetzt erfahren dürfen, da durchaus auch recht.
Ich habe tatsächlich lang überlegt, wann ich das letzte Mal jemanden angeschrien habe. Und soll ich Ihnen mal was sagen? Ich glaube, ich habe noch nie jemanden angeschrien. Mir ist nichts eingefallen. Wann haben Sie das letzte Mal?
Ich glaube auch nicht. Aber das ist jetzt auch nicht mal naturell. Es gibt ja Menschen, da ist die Lunte ein bisschen kürzer. Und das sind eigentlich ganz unfassbar liebenswürdige Menschen. Und die sind dann plötzlich einfach mal impulsiv. Man muss nicht jeden, der auch mal schreit, plötzlich zum Unmenschen machen. Aber es sind zu viele, die schreien und die ohne Grund schreien oder zumindest ohne jetzt wirklich plausiblen Grund schreien. Ich neige eher zum ruhigen Ärger.
Sie machen ja selber keine aktive Politik mehr, aber ich gehe davon aus, Sie sind nach wie vor ein sehr politisch interessierter Mensch. Verfolgen Sie alles?
Man kann nicht alles verfolgen, aber ich versuche genug mitzubekommen, um mich freuen oder ärgern zu können.
Am 5. November finden in den USA die Präsidentschaftswahlen statt und alle sitzen gerade so wie das Kaninchen vor der Schlange. Sie auch?
Ja, und die Wahl ist ungefähr so vorhersehbar wie die Ankunftszeiten der Deutschen Bahn.
Glauben Sie, wie das ausgehen wird?
Man kann es nicht sagen. Es ist tatsächlich ein ganz, ganz knappes Rennen. Und es wird, egal wer gewinnt übrigens, da geben sich einige auch im Druckschluss hin, wird es härter für Europa und insbesondere auch unsere Interessen entsprechend mit beeinflussen. Wir können nur hoffen, dass es Trump nicht wird. Die Amerikaner sehen das teilweise etwas anders. Aber es kann in diesen wenigen Wochen noch alles passieren.
Sie hoffen, dass es Trump nicht wird? Es gibt Menschen, die sagen, wenn es Trump wird, dann geht die Welt unter. Geht dann die Welt unter?
Die Welt wird nicht in 4 Jahren eine Amtszeit eines amerikanischen Präsidenten untergehen. Aber sie kann sich fundamental verändern. Und von daher sollte man darauf eingestellt sein. Das, was mich wirklich sprachlos macht, ist, wie wenig man sich auf die durchaus gegebene Möglichkeit einer zweiten Amtszeit Trumps in unserem Land, in Politik, wie Wirtschaft, wie Gesellschaft bisher eingestellt hat.
Wir haben ja auch eigene Sorgen. Im nächsten Jahr wird bei uns gewählt.
Ja,
Sie sind noch in der CSU.
Ja.
Ich muss Sie das fragen. Friedrich Merz wird Kanzlerkandidat der Union. Markus Söder steckt zurück. Und das Argument ist ja immer dasselbe. Die kleine Schwesterpartei muss sich fügen. Wird es jemals einen Kanzlerkandidaten der CSU geben?
Ist nicht auszuschließen, liegt aber dann natürlich auch an der Qualität des Kanzlerkandidaten.
Sie sind mal heiß gehandelt worden. Also braucht es einen mit noch mehr Charisma? Also mehr Charisma geht ja eigentlich kaum als Markus Söder.
Doch.
Ja?
Ja, selbstverständlich geht das. Insbesondere geht auch anderes Charisma. Und wenn es denn mehr gäbe, hätte er 90% Zustimmung in diesem Lande. Hat er nicht.
Er hat zu wenig Charisma?
Er hat sicherlich Charisma, aber er hat jetzt nicht ein Charisma, das zwingend alle Menschen anspricht.
Hm. Sie wollten sich mal eine Markus Söder Gedächtnistasse anschaffen. Haben Sie die?
Ich hatte ja mal eine wunderbare Geburtstags-E-Mail bekommen von der CSU damals. Und das war offensichtlich so eine automatisierte E-Mail, wo mir gratuliert wurde mit den besonders herzlichen Grüßen des bayerischen Ministerpräsidenten und Parteivorsitzenden, was ich damals schwer glauben konnte, weil ich dann auch gesagt hätte, der kriegt eher Keuchhusten, bevor er mir zum Geburtstag gratuliert. Und war aber trotzdem nett. Und dann haben sie gesagt, außerdem wäre damit noch ein 5-Euro-Gutschein für den CSU-Fanshop verbunden. Und ich musste selten so lachen und fand das einen der großartigsten Geburtstagsbriefe meines Lebens. Und da habe ich dann irgendwann gesagt, ich gehe das dann irgendwann mal einlösen, wenn ich dann genügend habe. Und vielleicht ist da mal auch eine Markus Söder Gedächtnistasse oder Plakette oder was auch immer dabei.
Ich wusste gar nicht, dass die einen Shop haben bei der CSU. Was gibt's denn da wohl? Müssen wir gleich mal gucken.
Ich habe es da nachgeguckt. Es gibt wirklich die tollsten Sachen.
Also was denn?
Es gibt Jute-Taschen. Da ist dann auch der Aufdruck Söder drauf beispielsweise. Also das gab es damals. Dann gab es irgendwie kleine und große Bierkrüge. Es gibt die unterschiedlichsten Bleistifte. Alles natürlich mit Werbung für die Partei versehen. Merchandising muss es ja heute auch in der Politik geben. Es gibt teilweise wirklich auch ganz absurde Dinge. Ich habe damals sehr, sehr gelacht.
Aber wenn ich zwischen den Zeilen richtig gelesen habe, was mit Söder wollen Sie nicht?
Nur, ich respektiere sehr das, was er hier macht in Bayern. Und ich glaube aber, dass wir auf Bundesebene einen guten Kandidaten jetzt mit Friedrich Merz haben. Und das sagt er ja mittlerweile auch selber hier aus München heraus. Und der macht seine Sache hier gut. Ich glaube, wir werden mit großer Sicherheit nicht gemeinsam noch einen Häkelkurs besuchen.
Sie besuchen sowieso keinen Häkelkurs.
Warten Sie mal ab.
Aber jetzt kommen Sie mir nicht aus bei der letzten Frage. Da geht es um die Geschichte, die Sie noch nie erzählt haben. Möglicherweise gibt es einen Tick, irgendeine Marotte, die Sie so noch nicht geteilt haben mit der Öffentlichkeit. Haben Sie da was?
Ich habe so viele Marotten, dass das wahrscheinlich ein eigenes Buch irgendwann hergeben würde. Sie bringen mich da auf eine Idee. Das ist wahrscheinlich auch etwas, was man wunderbar in Kurzgeschichten packen kann. Aber da wir heute über Frühstück sprechen, ich bin wahrscheinlich einer der wenigen Menschen, die gerne Spülmaschinen ein- und ausräumen.
Herrlich.
Und ich weiß eigentlich nicht warum, aber es hat in meinen Augen was Befriedigendes, weil man in ganz kurzer Zeit etwas schafft. Punkt. Und dann entweder ist die Spülmaschine eingeräumt oder sie ist wieder ausgeräumt und es kann auch mal was Kontemplatives haben. So,
ja.
Also das ist nun wirklich eine wahrscheinlich vollkommen absurde Marotte, aber weil wir über Frühstück sprachen, werde ich nachher
schön
wieder die Spülmaschine ausräumen, weil eingeräumt war sie bereits.
Ja, Staubsaugen ist auch was.
Ja, oder? Staubsaugen ist jetzt nicht meine ganz große Leidenschaft und wenn es zum Bügeln kommt, können Sie mich einfach wirklich vergessen.
Haben Sie noch nie gebügelt?
Doch, aber was danach übrig bleibt, das wollen Sie nicht anziehen.
Okay, nochmal zurück zur Spülmaschine. Gibt ja diese Modelle, die oben so eine extra Lade haben fürs Besteck.
Nee, habe ich
nicht. Das muss man dann vorher sortieren.
Ja, das muss man unten. Aber ich habe so einen, wie sagt man, so einen Korb, wo man die Sachen reinsteckt. Und das ist meine Variante.
Aber da müssen Sie mal drüber nachdenken, weil diese Besteckschublade extra, das ist zwar ein bisschen aufwendiger, das alles richtig einzuräumen, aber hinterher beim Ausräumen, Achtung, Sie greifen einmal hin und haben mit einer Hand alle Messer.
Ja, das würde wahrscheinlich meine Romantik zerstören.
Was denn für eine Romantik?
Sie einzeln aus dem Korb zu holen.
Sie holen die Messer einzeln aus dem Besteck. Das ist schön.
Ja, es hat was ganz Wundervolles. Nein, aber ja, also Sie haben nicht nach einer Marotte gefragt, das haben Sie bekommen.
Ja, die war wunderbar. Schöner hätte dieses Frühstück nicht enden können. Vielen herzlichen Dank, alles Gute. Und bleiben Sie gesund und fröhlich.
Sie bitte auch. Danke Ihnen.
Das Antenne Bayern Sonntagsfrühstück. Der Podcast. Jede Woche neu. Jetzt abonnieren oder folgen für mehr spannende Gäste und entspannte Gespräche mit Katrin Müller-Hohenstein.